Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 127 im neuen Jahr 2022. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem guten Marc. Hi, wie geht's dir? Bist du gut reingerutscht ins neue Jahr?
Ja, tatsächlich. Ich habe am Abend davor noch angefangen, unser Podcast tatsächlich zu hören. Nochmal reinzuhören, weil wir den hatten ja ein bisschen vorproduziert. Und dann so, was habe ich nochmal gesagt? Was hat Robin nochmal gesagt? Was war da nochmal? deswegen ja. Also auf jeden Fall. Und ja, ansonsten freue ich mich, hier zu sein. Freue mich aufs neue Jahr. Mhm. Und auf viele, viele Folgen Radio Ravnica zusammen. Und es wird cool, glaube ich.
Ja, also es geht mir ähnlich. Ich hatte auch eine sehr schöne, entspannte Weihnachts- und beziehungsweise Silvesterzeit und konnte da ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ja, ich freue mich auch auf ein weiteres Jahr Radio Ravnica mit fabelhaften Themen, die wir heute so haben. Unter anderem haben wir eine Kamigawa Neon Dynasty Preview und Secret Lair. Und da reden wir tatsächlich über zwei Karten. Also es wird gar nicht so ausufernd sein, wie wir es von anderen Preview-Diskussionen haben. Dann haben wir eine Update bzw. eine News zu Magic Online, was zukünftig unter einem neuen Publisher laufen wird. Dann haben wir den ehemaligen Pro-Player Huey, der wird Director of Play Programs. Was das bedeutet für Competitive Play für Magic the Gathering, werden wir dann ein bisschen erörtern, soweit man das dann schon weiß oder erahnen kann. Und zu guter Letzt haben wir noch Tribal Clash, einen weiteren Clash der Magic Tribes oder Magic Kreaturensorten, möchte man fast schon sagen. Diesmal eingereicht von der Metzler 12 im Discord unter dem Motto Slivers versus Changelings bzw. Shapeshifter, ein sehr spannendes Thema. Und das bringt uns auch schon direkt zu dem Punkt, dass wenn ihr mit uns interagieren wollt, dann könnt ihr es am allerbesten machen auf Discord. Zweitbeste Adresse dafür ist Twitter und Instagram. Da könnt ihr gerne die Links in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes verfolgen, um uns da zu erreichen. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, lasst doch gerne ein Abo da. Lasst auch vor allen Dingen dem Marc ein Abo da auf seinem fabelhaften YouTube-Kanal MTG Blackset. Positive Bewertung, das geht mittlerweile auch auf Spotify und natürlich iTunes bzw. Apple Podcast. Freuen wir uns auch sehr. Und ja, zu guter Letzt haben wir noch Patreon. patreon.com/GameRe, so kommt ihr am Ende immer in die Endcard von den YouTube-Videos, beziehungsweise werdet namentlich genannt am Ende des Podcastes und bekommt unter anderem den Podcast in voller Länge als Video, sobald ich ihn fertig habe. Ich kann keine genaue Parameter nennen, wann das mal sein wird, aber sobald es fertig ist, bekommt ihr den als allererstes zugestellt und könnt den dann einen Tag, beziehungsweise anderthalb Tage, je nachdem, wann das mal so ist, eben schon mal reinhören. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal los ins erste Thema. Und zwar Kamigawa Neon Dynasty. Da haben wir eine neue Karte bekommen. Ist das richtig?
Ja, wir haben wobei eine. Auf jeden Fall haben wir eine bekommen, die an Heiligabend rauskam.
Genau.
Was mich sehr, sehr, sehr verwundert hat, weil ich an Heiligabend dachte, okay, jetzt ist kein Magic und sonst war es auf einmal so. Bam, der nächste Omizawa ist da.
Ja, da kommt dann doch immer noch was, obwohl man denkt, dass eigentlich nichts mehr kommen kann.
Ja, yeah, genau das. Wir haben eine Buy-a-Box-Promo, was mich ein bisschen gefreut hat. Mhm. Aber ich muss halt sagen, ganz am Anfang, es ist ein Ninja. Mit Umizawa am Namen, keine Frage, es ist ein Ninja. Mhm. Kostet 3 Mana, ein schwarzes, ein blaues, ein farbloses, hat, ich glaube, 2/4 krasse Stats für 3 Mana. Seltsame Stats für Ninja, aber die sind irgendwie alle hinten dicker als vorne, habe ich mittlerweile festgestellt. Mhm. Mensch, Ninja, Legendary Creature. Und jetzt kommt der Punkt, er hat kein Ninjutsu.
Das ist was Neues.
Der erste Ninja, den ich sehe, der kein Ninjutsu hat. Mhm. Weil, wenn er im Spielfeld ist, gibt er allen anderen Karten auf der Hand, also Kreaturenkarten, Ninjutsu für ein schwarzes, ein blaues, 2 farblose. Und immer wenn man Ninjutsu-Fähigkeit aktiviert, schauen wir die obersten 3 Karten unserer Bibliothek an, nehmen eine Karte auf die Hand und legen den Rest und ich glaube, beliebige Reihenfolge unter das Deck, soweit ich weiß. Mhm. Und diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Dieses nur einmal pro Zug haben sie sich ja mittlerweile von Yu-Gi-Oh! Ziemlich hart abgeschaut. Also das ist ja, das gab es früher nicht. Hm. Macht natürlich brokene Sachen ein bisschen angenehmer. Aber was hältst du von der Karte? So Alle Kreaturenkarten haben die Nizu? Was steht dir davor?
Ja, es flogen auf jeden Fall schon sehr viele Memes rum mit Emrakul und anderen Phyrexians, die dann so so Naruto-Stirnband aufgeklebt bekommen haben und dann so, hello, fellow Ninja. Und ich glaube, das wird den Commander auf jeden Fall ja für Aufsehen erregen, für sehr stronge Plays, wenn man dann Turn 3 ihn als Commander legen kann und dann Turn 4 direkt was reinschieten kann, was dann ja auch bleibt. Also man braucht natürlich eine Karte, eine Kreaturenkarte mit einem Ninjutsu, die halt ungeblockt passieren kann. Also irgendeine, this creature can't be blocked oder der Gegner blockt einfach nicht, obwohl ein Ninjutsu quasi offen ist. Und wenn er dann durchkommt, kann man die Kosten zahlen, um eine Kreatur quasi reinzucheaten, eben für die Ninjutsu-Kosten. Aber auch dieser Akt des eine Kreaturenkarte oder jede Kreaturenkarte auf der Hand bekommt eine Fähigkeit dazu gerechnet. Das erinnert mich auch ein bisschen an Alchemie tatsächlich, beziehungsweise an die Online- und Digital-Only-Karten, wo ich mir auch irgendwie denke, also wir wissen ja, dass das Wizards of the Coast arbeitet ja quasi immer 2 Jahre im Voraus oder mindestens 1,5 Jahre. Und das kann doch kein Zufall sein, oder? Dass sie quasi Karten reinbringen, die dann, wie wäre das, perpetually auf jedem Feld, egal ob sie auf der Hand oder im Friedhof oder im Exile sind, sich eine Fähigkeit bekommen. Und jetzt haben wir hier quasi eine Paper-Version davon, die natürlich einfach zu tracken ist, weil quasi einfach jede Kreatur eine Karte auf der Hand hat. Und es ist ja auch anders formuliert wie zum Beispiel, wenn es Sachen Flash gibt. Also von wegen, Ich glaube, ich kenn's von dem einen Spirit, der anderen Spirits Flash gibt. Aber das ist dann so gewordet von wegen, you may cast creature cards as though they had Flash. Also als hätten sie Flash. Und hier kriegen sie quasi eine Fähigkeit auf der Hand zugeschrieben. Macht dir das also Judge Kopfschmerzen oder glaubst du, das ist eine sehr saubere Lösung?
Gefühlt kriege ich nur noch Kopfschmerzen von Wizards of the Coast aktuell. Was einfach das Problem einfach ist, dass sie so vieles umstellen und so vieles einfach bearbeiten, wo ich sage so, ach, warum? Es war doch so gut. Und ich finde es gut, dass sie es so machen, weil es einfacher zu erklären ist. Weil zu sagen, man kann Karten spielen, als ob sie Flash hätten, klingt halt für uns eingesessene Magic-Player so, ja, okay, klar,
wir wissen, was Flash ist. So, ne?
Wir wissen, was bedeutet, wenn man die so macht. So ist es halt, Ninjutsu ist nicht so einfach zu verstehen. Und dazu kommt dann halt so, jede Kreaturenkarte auf der Hand hat Ninjutsu. Wie willst du das anders machen? Willst du sagen, du kannst jede Kreaturenkarte ins Spiel bringen für Ninjutsu-Kosten von?
Ja.
Es ist halt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und es ist aber, glaube ich, auch das erste Mal, dass sie was auf der Hand wirklich draufschreiben, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das wird auch deshalb sehr einfach auf Arena implementiert werden können, weil die Fähigkeit haben wir schon.
Genau, das konnten die da schon mal ganz gut üben. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich persönlich habe kein Problem damit. Mir ist nur dieses Wording sofort ins Auge gestochen, wo ich dachte, hätten sie das früher irgendwie anders gemacht? Aber wahrscheinlich hätten sie früher die Karte gar nicht so gemacht oder was auch immer. Aber die Karte an sich, ich sehe das so ein bisschen wie Tovola in dem Midnight Hunt Set. Das ist so die Tribal-Karte, die sich alle Commander-Spieler wünschen, weil sie jetzt wieder einen geilen Commander haben für ihr Tribe.
Nicht overpowered ist wie Yuriko.
Genau. Aber wobei ich jetzt auch gerade noch mal die Frage eigentlich stellen würde. Eigentlich bietet sich der ja gar nicht an als Commander für ein Ninja-Tribal-Deck, oder? Weil die meisten Ninjas haben ja schon Ninjutsu. Die brauchen dann nicht noch mal Ninjutsu.
Genau, und ja und nein. Die erste Fähigkeit basiert ja auch darauf, dass man auch für Ninjutsu Karten ziehen kann, was wirklich nett ist. Und dann kann man eben auch schauen, dass man einfach auch andere Karten als nur Ninjas reinnimmt. Ein Tribal-Deck muss ja nicht immer hundertprozentig nur ein Tribe sein.
Ja.
Es gibt bestimmt 1000 Leute, die mir jetzt in den Kommentaren widersprechen. Aber ich finde, man kann auch in einem Tribal-Deck immer wieder damit argumentieren, eine Baleful Strix ist keine Ninja-Karte.
Das stimmt.
Kann man aber meiner Meinung nach sehr gut in dem Ninja-Deck spielen. Und so sehe ich das bei dieser Karte halt auch. Nur, dass sie halt nicht am unteren Ende knabbert mit den Enablern, sondern halt am oberen Ende und sagt, ja cool, du hast so ein paar Ninjas, die machen ganz coolen Stuff, aber du hast da auch so einen Jingetaxias, der ist auch cool als Ninja.
Ja, das stimmt. Das wird auf jeden Fall spaßig zu sehen. Und vor allen Dingen, was mich auch gefreut hat zu sehen bei dieser Karte ist, wir haben natürlich wieder zigtausend verschiedene Versionen, aber ein Artwork, auch das, was man, glaube ich, als Buybox-Promo dann bekommt tatsächlich, also es wird eine reguläre Rare im Set sein, Aber die Buyerbox-Promo, die ist im Zeichenstil von alten Covern von Metal Gear Solid, an all die alten Videospielhasen, die sich daran noch erinnern. Und zwar von Yuri Shinkawa. Das ist der, wie ich finde, sehr ikonische Zeichner, der diesen, ja, stilistischen, weichtuschemäßigen Stil. Ich bin kein Künstler und kenne mich damit nicht aus, aber so würde ich es beschreiben. Es ist nicht so ganz greifbar. Er ist jetzt nicht irgendwo vor einer Stadt oder so, sondern es ist halt einfach nur so angedeutet, wie mit Wasserfarbe gepinselt, wie der Charakter aussieht. Aber es sieht sehr, sehr cool aus und erinnert mich sofort an den Cyborg Ninja aus Teil 1 oder an Raiden aus späteren Teilen, wie er halt einfach dargestellt ist. Und ich finde, es ist ein ähnlich wie mit Kaito, wo sie auch diesen Jojo-Stil irgendwie reingebracht haben, finde ich es halt schön, dass es jetzt so immer mehr Anlehnungen und gerade auch im Artwork erkenntliche Sachen gibt, wo man dann sagt, okay, jeder checkt hier, dass es Metal Gear Solid parodieren sollte. Es muss jetzt nicht unbedingt Solid Snake die Magic-Karte sein, sondern es funktioniert auch ein bisschen subtiler über eben so Sachen wie Artwork. Aber gefällt dir das Artwork denn auch so?
Ja, absolut. Also ich finde es großartig. Ich finde es Hammer, weil sie diesen weißen, er ist nämlich nicht ganz weiß, weil diesen Hintergrund gewählt haben. Wirklich der Wahnsinn. Das kommt so gut auf diesen Weiß. Wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, braun dahinter gewesen wäre, ist, glaube ich, echt nicht cool gewesen. Oder dann wirklich ein normaler Hintergrund da hinten gewesen wäre, irgendwie ein Gebirge oder sonst was. Ich glaube, dann wäre die Karte einfach nicht so schön rübergekommen, wie sie jetzt ist.
Das stimmt.
Diese Zeichenstil ist der Wahnsinn. Und es ist ja kein Extended Art oder so, sondern es ist ein Alternative Art, Full Art.
Ja.
Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Und ich freue mich, dass das die Buybox ist, weil es bedeutet, jeder kann da dran kommen. Die Karte wird nicht unendlich teuer. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass viel mehr Leute den spielen wollen und dann auch werden, als das Original Artwork.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die anderen Artworks, die sind natürlich auch cool. Wir haben wieder diesen Ninja-Frame. Aber das ist dann wieder so ein bisschen in dem Stile. Also, das andere Artwork, das ist cool. Aber ich erkenne irgendwie den Charakter kaum, weil er komplett anders aussieht wie auf seinem originalen Art. Was ich ein bisschen verwirrend finde, aber okay. Also, es ist auch was, ne, mehr Artworks und verschiedene Artworks ist immer fein für die Auswahl. Und alle Leute, die damit nichts am Hut haben wollen, können die Standardversion spielen oder Leute, die halt diesen besonderen Artstil von dem Yuri Shinkawa haben wollen, die können sich halt die Buybox-Promo holen und das ist eigentlich fein für mich. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie viele Leute denn tatsächlich, oder anders gefragt, siehst du den irgendwo in Constructed? Siehst du den in vielleicht ein Modern oder Legacy oder Pioneer Ninja Deck? Wäre das was du denkst, wäre möglich mit der Karte? Weil diese Kreaturen reinschieten, das funktioniert natürlich auch nicht nur in Commander.
Ja, aber wird ein Standard kann passieren. Standard hat ein paar sehr coole Bieter, auch sehr große Bieter, die dabei reinkommen können. Aber ich glaube, für Pioneer ist es einfach nicht gut genug. Da das bei Pioneer eh viel über Creatures läuft und über Removal von Creatures, ist, glaube ich, einfach Ninja in dem Moment einfach nicht gut in dem Format. Für Legacy und Modern. Ich hoffe ja immer noch, dass Modern Ninjas ein Ding wird nach dem Set. Aber tja, da bisher kriege ich halt viele Commander-Karten in die Ohren gehauen.
Ja, das stimmt schon. Also für mich spricht die Karte auch auf jeden Fall Commander. Und dementsprechend würde es mich da nicht wundern, wenn sie Play sieht. Es würde mich in Modern und Pioneer und Standard eigentlich schon mehr wundern. Weil selbst Standard, wenn Ninja Tribal Deck oder Ninja Deck quasi irgendwie rauskommen soll, müssen alle Kreaturen, die man in diesem Deck spielt, aus diesem Set kommen. Weil wir werden keinen Kamigawa Neon Dynasty 2 haben. Danach geht's auf die Straßen von New Capenna. Und danach sind wir wieder auf Dominaria. Also, wenn Ninjas, dann jetzt. Und dann müssen sie auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Was mich wieder an Throne of Eldraine erinnert. Und an das möchte ich eigentlich nicht erinnert werden. Deswegen lieber kein Standard-Ninja-Deck, lieber ein bisschen Commander-Support und dafür ein hoffentlich feines Standard. Aber das sind noch nicht alle unserer Neukarten-News quasi so ein bisschen. Wir vermischen das ein bisschen mit dem Secret-Lehr-Ankündigung, weil die wirklich nicht viel auszusagen hat, meiner Meinung nach, aber darüber können wir auch gerne diskutieren. Und zwar haben wir direkt im neuen Jahr kein, also wir sind noch nicht mal zum Zeitpunkt der Aufnahme irgendwie 6 Tage oder eine Woche im neuen Jahr drin. Und jetzt kommt schon eine Secret-Lair-Ankündigung. Und zwar The Astrology Lands, Capricorn. Also Capricorn, Moment, Capricorn ist Steinbock, richtig?
Ja, richtig.
Genau.
Es geht um die Sternzeichenländer,
heißt es im Endeffekt. Genau, genau. Es ist Sternzeichen ist natürlich ne so ein Thema. Jeder kennt, glaube ich, sein Hauptsternzeichen oder was auch immer. Ich bin jetzt nicht so tief in dem Thema drin. Aber es ist auf jeden Fall, ja, daran angelehnt wird es jetzt zu der Zeit, wo die verschiedenen Sternzeichenphasen sich ändern oder was auch immer, wird es jetzt ein passendes Secret Lair Bundle geben. Und es wird ganzjährig verfügbar sein, ne?
Ja, das ist halt das, was ich sehr interessant finde. Es wird bis zum 23. Dezember verfügbar sein. Zumindest auf jeden Fall das Steinbock. Ob die anderen dann auch länger verfügbar sind oder auch bis Ende des Jahres, habe ich nicht genau rausgelesen können. Wie immer ist es ein bisschen schwammig formuliert. Und dadurch, dass es Deutsch, Englisch, teilweise auch echt von den Sachen ein bisschen wieder hapelig war, war so, wait, Dezember 23, heißt das nicht, das ist im Dezember 2023 noch verfügbar? Nein, nein, es geht um den 23. Dezember. Die schreiben das nur andersrum und so weiter und so fort. Und ja, also das bin ich halt mal hart gespannt, weil das würde ja bedeuten, dass die sehr unterschiedlich gewichtet wären. Du hättest jetzt für den Steinbock ein komplettes Jahr die zu holen und ich weiß gar nicht, wer am Ende ist, ehrlich gesagt.
Ich habe keine Ahnung, Leute.
Ich kenne die ersten zwei und dann hört es bei mir auf. Und der letzte hätte ja halt dann, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder eine Woche, um das zu bestellen oder so.
Ja, das stimmt. Die Karte selbst übrigens, die da drin ist, also es ist das normale Capricorn Secret Lair Drop, besteht aus 5 Karten und es sind 5 identische Basic Lands, und zwar Swamps, was natürlich so ein bisschen schon zeigt, wahrscheinlich werden andere Sternzeichen, andere Basic Lands sein. Das heißt, vielleicht Wassermann wird Inseln wahrscheinlich sein und Zwilling wird Mountains oder was auch immer sein. Also immer irgendwie passend. Fragezeichen zu den Sternzeichen. Wie gesagt, nicht tief im Thema drin. Ich habe da keine Ahnung. Und auf dem Artwork.
Ich glaube, Zwilling würde in dem Moment wahrscheinlich eher Richtung Plains gehen.
Das kann auch sein, ja.
Und du hättest eher sowas wie Scorpion oder so, der auf Mountain geht, obwohl der wahrscheinlich vom Artwork her besser in eine Ebene passen würde.
Ja.
Aber, also ich habe mich dann so ein bisschen früher damit tatsächlich auseinandergesetzt. Auch wenn das meiner Meinung nach alles Humbug ist, wenn ihr daran glaubt, schön, gut für euch, aber ich tue es nicht. Aber ja, das ist halt, ich find's sehr strange. Ich find's cool, dass sie einen Wunsch, den wir ja geäußert haben, nachgegangen sind und mal nicht einen Basic Land Secret Lair rausgebracht haben, wo sie jedes Land einmal reinpacken, sondern dasselbe Land 5-mal. Das heißt, für einen Constructed-Spieler, der Bock hat, keine Ahnung, damit sein Commander-Deck zu füllen, sein Pauper-Deck, sein Pioneer-Deck, womit auch immer, der kommt da jetzt easy dran und muss jetzt nicht 10-mal dasselbe holen, um 10 Gebirge zu haben oder 10 Sümpfe in dem Fall, sondern er kauft sich das Ding 3-mal oder nee, sogar nur 2-mal und hat 10 Sümpfe.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich cool. Wobei sie auch dann für die Leute, die es auf jeden Fall in ihren Constructed und teilweise auch Monocolored Decks spielen wollen, die haben auch tatsächlich einen Bundle zu dieser einzelnen Secret Lair Drop angekündigt, wo sie einfach gesagt haben, okay, entweder in Regular oder in Foil könnt ihr das, also es gibt beides auch für einmal, aber es gibt quasi ein Fünffach-Bundle, wo man dann insgesamt 25 Basic Swamps hat in diesem Artstyle von den Astrology Lands Capricorn. Und das ist für locker flockig 140 € in Non-Foil und 180 € in Foil, was schon echt ein happiger Preis ist für, sind wir mal ehrlich, eine Handvoll Basic Lands.
Ja und nein. Also wenn ich mir das überlege und schaue mir an, wie viele Leute die Godzilla Basic Lands haben. Oder in meinem Fall, ich habe ja von MTG mit Patrick die Full-Text Basic Lands geschenkt bekommen.
Ja.
Und das sind Basic Lands, da kaufst du 5 Stück, die kosten 35 €.
Mhm.
Ich glaube, die aus Ding kosteten 45, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aus Arcane. Auf jeden Fall waren die auch 45, 35, irgendwas um den rum. Lassen sie 35 sein, ist einfach zu rechnen. Dann kostet jedes dieser Basic Lands 7 €. Was okay ist, wenn du unbedingt den Artstyle hast. Weil das finde ich ja dahingehend, finde ich ja die Secret Lair aktuell sehr gut. Sie schaffen es, zu sagen, hey, möchtest du das? Findest du was hübsch? Ist es dir der Preis wert? Ja, dann kauf.
Ja.
Wenn nicht, dann ja, kommt nächste Woche ein neues. Ja. Vielleicht ist das eher was für dich.
Und, ja, das stimmt.
Deswegen finde ich es tatsächlich ganz gut. Ich finde auch die Idee ganz gut, hinzugehen zu sagen, hey, ihr habt ja einmal jedes Basic Land davon. Gib ihm. Also ein Basic Land fünfmal, gib ihm. Das ist so gut.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also ich frage mich viel mehr so, ich meine, das passt natürlich zum Thema Astrologie und Sternzeichen und so weiter. Und das ist ganzjährig verfügbar, so, ne, dass halt jeder sein Sternzeichen im Laufe des Jahres irgendwann bestellen kann. Aber es ist halt irgendwie so, es ist irgendwie so unbeeindruckend, weil jetzt irgendwie so, was ist, wenn du ein Steinbock bist, aber keine Swamps willst, weißt du? Was ist, wenn du Zwilling bist, aber kein Plains willst, weißt du? Das sind halt so Sachen, wo ich denke, ich meine, sie können auch nur immer eins anbieten, deswegen bin ich ein bisschen so überrascht, dass sie jetzt nur Swamps machen mit Capricorn. Aber
außer, das ist ein Fünfjahresplan.
Oh, okay.
Und nächstes Jahr im Januar kommen dann die Ebenen Capricorn. Können wir einmal ganz kurz drüber reden, wie das Artwork aussieht?
Und stimmt, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen,
Ein Kadaver zum Start dieser Szene gemacht haben, doof jetzt gesagt. Weil, ja. Wenn ich an Steinbock denke, denke ich nicht unbedingt an einen Sumpf, sondern eher an ein Gebirge. Und ja, der hier ist halt nicht mehr so gebirgig.
Der hat die besten Gebirge bereits gesehen. Ja, wie du schon sagst, das ist so ein bisschen ein cuter Comic-Stil, würde ich fast schon sagen, mit sehr viel Pink im Himmel so. Der Baum ist so leicht grün, aber mehr so wulstig als realistisch. Und der Sumpf ist so grün angedeutet, wo dann, ja, wie du schon sagst, das Skelett eines Steinbocks da so leicht rein versinkt. Ist ein bisschen gory, aber natürlich nur so Comic-gory, ne? Aber es ist schon ein bisschen verstörend, wenn man sagt so, hey, identifiziere dich mit deinem Sternzeichen. Ein toter, im Sumpf verwesener Steinbock. Viel Spaß damit.
Ja. Genau, was wir auch nicht erwähnt haben, ist, wann die Sigilla rauskommt.
Ja.
Das ist ja das Lustige. Die kommt, glaube ich, im April raus.
Genau, 29. April 2022.
Und ihr könnt die bis Dezember bestellen.
Ja. Das ist cool. Also, dass man nicht so lange warten muss.
Deshalb zeigt sich schon, dass es kein Print on Demand, sondern Print to Stock. Bedeutet, sie haben ein gewisses Kontingent, was sie behalten, wo sie sagen, wenn wir unter diese Linie kommen, drucken wir noch mal eine Wave neu. Und dementsprechend, ja, gibt's davon wahrscheinlich wesentlich mehr als die Print on Demand Sachen, weil ihr habt jetzt nicht mehr diese Fear of Missing Out, weil ihr könnten gerade bei denen ein ganzes Jahr euch überlegen, ob ihr das Ding haben wollt oder nicht.
Ja. Ja, definitiv. Also es ist ja auch so ein Bestellmodell, was ich mir gewünscht hätte für andere Secret Lair Drops, wie zum Beispiel Shocklands. Was, wenn man einfach sagt, so okay, so die erste Welle geht raus am im April, aber ihr könnt das ganze Jahr bestellen. Also habt ihr mir genug Zeit, euch das zu überlegen. Das finde ich eigentlich ein sehr schöner Ansatz. Auch wenn es so ein bisschen auch der Claim war ursprünglich von Secret Lair, dass man gesagt hat, okay, wir drucken nur so viele, wie bestellt worden sind, deswegen dauert der ganze Prozess so lang. Glaubst du, sie sind jetzt einfach mehr komfortabel mit der Situation geworden, dass sie jetzt schon wissen, was sie verkaufen werden, egal was für eine Secret Lair sie mehr oder weniger verkaufen, dementsprechend schon diesen Schritt gehen von wegen, ja, wir können ruhig die Menge quasi drucken und die geht schon weg? Oder wie würdest du diese Aktion interpretieren?
Ich interpretiere sie nett gesagt als eine Provokation.
Okay.
Weil sie drucken etwas auf ein gewisses Kontingent, was sie ein Jahr lang drucken, das sie am offenen Markt vorbeischippern. Und zwar ein komplettes Jahr lang. Das andere war so ein Hit and Swing. Kauf dir das derzeit, dann bekommst du das, fertig. Hier ist es so, sie produzieren irgendwo in irgendeiner Firma ein Jahr lang dieses Secret Layers oder zumindest ein gewisses Kontingent davon und schieben das nicht in den offenen Markt, wodurch du keine Preisdumperei oder Ähnliches damit hast.
Ja.
Du wirst das Ding nicht für die Hälfte vom Preis bekommen, weil es bekommt kein Großhändler die Hand, der die dumpen kann oder Ähnliches. Und was sie damit machen ist, früher oder später, was hält sie dann jetzt noch davon auf, Secret Lair Sachen zu drucken wie Secret Lair Booster und die nicht am offenen Markt zu verkaufen?
Ja, das ist ja so ein Trend.
Und das
ist Das ist ja auch so ein Trend, ja, wo dann auch Wizards of the Coast als Firma an Amazon verkaufen in USA und so weiter. Mhm. Ist sehr traurig zu sehen, was sie so alles jetzt an Local Game Stores und dem offenen Markt quasi vorbeischmuggeln. Aber für den Kunden ist es ja erstmal ganz nett, dass klar ist, dieser Preis kriegt ja euch dieses Produkt und ihr könnt das so lange bestellen, wie dieses Jahr geht. Also ja, zu dem Bundle selbst, es sind Swamps. Ihr kriegt Swamps, wenn ihr sie haben wollt, woanders zu sehr viel günstigeren Preisen. Wenn ihr euch für das Artwork interessiert, ihr müsst nur bis April warten. Und nach April wird es wahrscheinlich nochmal angekündigt, wenn die nächste Welle rausgeht. Also ich denke mal nicht, dass es dann in 2 Wochen verschickt wird oder so. Aber ja, das ist die Secret Lair Drop, die jetzt schon rauskam. Und wie gesagt, wir werden noch mehr Sternzeichen bekommen. Euers ist gewiss auch ganz bald dabei. Aber das bringt uns auch schon zum nächsten Thema. Und zwar haben wir ein 2022 Magic Online State of the Game Artikel auf der Magic Wizards Seite bekommen. Und dort wird ein bisschen gesprochen von, ja, okay, was planen wir denn eigentlich so für dieses Jahr? So ein paar Bugfixes und verbesserte User Experience und so weiter. Was hat man letztes Jahr erreicht? Was hat man sich fürs nächste Jahr vorgenommen? Ja, das wohl Größte, was man sich vorgenommen hat in Bezug auf Magic Online ist, dass der Publisher wechselt. Was ich auch zuerst missgelesen habe, als der Entwickler wechselt. Und zwar geht das Ganze in die Hände über von Daybreak Games. Jetzt sagen vielleicht einige von euch, wer zum Teufel sind denn Daybreak Games? Sie haben unter anderem Online-Spiele oder sie haben sehr viel Erfahrung anscheinend mit Online-Spielen. Sie haben unter anderem Neverwinter, Ultima Online, H1, Z1 und ich glaube EverQuest Online auch quasi gepublished und sind quasi so eine Holding Company von vielen Entwicklerstudios. Und die Idee ist jetzt, dass mit diesem Jahr 2022 das Entwicklerteam von Wizards of the Coast in ein neues Studio gegründet wird unter der Flagge von Daybreak Games und sie dann dort weiter in Zusammenarbeit mit Daybreak Games und vermutlich auch den anderen Entwicklern und mit deren Expertise weiter an Magic Online weiterarbeiten werden. Das soll keine Auswirkungen haben auf laufende Projekte wie das Redemption-Programm, was immer noch sehr, sehr fantastisch ist auf Magic Online, wo man eine komplette Sammlung von einem Set quasi einschicken kann und man kriegt die Papierversion davon zugeschickt. Genauso davon nicht betroffen sind die Magic Online Champion Showcases. Also alle Turniere sollen einfach so weiterlaufen und alle Events weiterlaufen. Aber ja, es ist natürlich ein krasser Move, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Magic Arena, das geht nirgendwo hin. Magic Online, unser altes, ja fast jetzt 20 Jahre altes Programm, das wird jetzt outgesourced kann man eigentlich so sagen, auch wenn dieselben Leute da vermutlich weiter dran sitzen werden. Aber wie interpretierst du diese News, dass jetzt das nicht mehr offiziell unter der Flagge von Wizards of the Coast läuft?
Also mein erster Tweet rausging war, please don't ruin it like they ruined MTGR. Das war mein erster Tweet, der rausgeht. Und das ist meine große Angst. Ich habe von, gerade wenn es Ultima Online war oder H1 Z1, fast nur Positives gehört. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Server auch mit umziehen. Würde mich wundern, wenn nicht. Normalerweise müsste das.
Ja.
Und also die Server waren okay-ish, sag ich mal. Es gab schon schlechtere Server. Ist jetzt nicht Blizzard, aber schon gut. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, so, ja, was haben sie denn mit dieser Ankündigung danach gesagt, als ich sie mal genauer durchgelesen habe? So, hey, cool, also es bleibt alles, wie es ist. Nur die Typen sitzen jetzt in einem anderen Büro.
Ja.
Gefühlt. Weil ich bin mir nicht sicher, ob sie dann immer noch die Leute bei sich auf der Gehaltsliste haben. Oder ja, ob das jetzt Leute sind, die praktisch auch den Job gewechselt haben. Die halt jetzt die Firma gewechselt haben oder so. Den Vorteil, den Magic natürlich daraus ziehen will, also Wizards daraus ziehen möchte, ist ganz klar. Outsourcing heißt weniger Kosten für einen selber und man hat jemanden zum Anmeckern.
Ja, das stimmt.
Sich selber anmeckern ist immer doof. Ja. Und man sagt, ey, warum klappt das nicht? Ey, warum macht ihr nicht Zahlen? Ey, warum macht ihr das nicht so? Wenn du hingehst und das an einen externen vergibst, sag ich mal, kannst du immer sagen, ey, warum klappt denn der Beamer nicht? Ja, weil haben wir nicht angeschlossen. Okay, dann macht mal Nachtrag, gib ihm. Und genauso kannst du es halt dabei dann auch. Warum klappt der neue Server nicht? Warum ist denn das neue Set noch nicht draußen? Warum macht ihr nicht genug Umsatz? Macht doch mal noch irgendwie ein Event dafür. Und da bin ich halt mal gespannt, wie das Ganze rüberkommen wird und wie viel sie von anderen Plattformen mitnehmen können, weil Magic Online ist alt.
Ja.
Magic Online bräuchte ganz dringend einen Facelift. Das ist ja auch was, wo wir uns vorher kurz mal darüber unterhalten hatten, was WoW auch bekommen hat, was League of Legends bekommen hat, was ganz viele Spiele, die noch nicht so alt sind wie Magic Online, irgendwann einen Facelift bekommen haben.
Ja.
Und Magic Online wartet halt einfach auf den Facelift und es kommt halt nichts. Und der Facelift war halt Magic Arena und naja, wir wissen alle, wie das gelaufen ist.
Ja, das stimmt. Also ich bin ein bisschen gespannt. Natürlich bin ich bei Magic Online nicht so drin, weil ich mache weder Content mit Magic Online, ich spiele Magic Online nicht aktiv. Dementsprechend habe ich da jetzt keine, selbst wenn das den Bach runtergehen sollte. Ich find's schade von außen betrachtet, weil ich sehe, was es für einen Mehrwert hat, so Sachen wie Commander, Legacy, Modern, Pioneer auch wirklich auf dem PC-Klienten zu haben. Für einen günstigen Preis für die Endkonsumenten im Endeffekt. Auch wenn sich in Magic Online ja selbst eine eigene Ökonomie gebildet hat, die von Dritten wiederum geleitet wird. Und ich finde ein bisschen, also ich habe quasi so ein Spektrum von was passieren könnte jetzt bei Daybreak. Zum einen, was ich gehört habe über Daybreak Games, nachdem ich so ein bisschen gegoogelt habe und ein bisschen da recherchiert habe, ist so, zu Daybreak Games gehen Spiele zum Sterben, sozusagen. Also es ist so ein bisschen so der letzte Weg, so da werden jetzt noch, ne, da wird noch Wartung gemacht, das wird noch weitergebracht, aber im Endeffekt tut sich da nicht mehr sehr viel. Das hoffe ich natürlich nicht für Magic Online. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass Magic Online schon seit Jahren unter Wizards of the Coast quasi in diesem On-Life-Support quasi ist. Und man irgendwie auch schon gemerkt hat von der Priorisierung, Wizards of the Coast würde sehr gerne Magic Online einfach absetzen und sagen, okay, das gibt's jetzt nicht mehr, spielt Magic Arena. Da machen wir mehr Kohle mit. Auf der anderen Seite ist natürlich ein neues Entwicklerteam, die können sich das nochmal nur angucken und sagen, hey, okay, jetzt können wir mal wirklich so die Kapazitäten reinpumpen, auch von anderen Studios, weil die Wege zwischen den Studios vielleicht kürzer sind, als wenn Wizards of the Coast von sich aus auf andere zugeht. So von wegen, wir setzen uns immer wirklich ran und machen mal das Ganze einsteigerfreundlicher. Wir fangen irgendwie an, das nicht auf Dritte von außen, auf Card-Hoarder-Seiten oder sonstiger andere Seiten umzuwälzen, sondern wir sagen, keine Ahnung, wir bieten monatliche Tokens an, die man sich für 25 Euro oder 10 Euro oder wie viel Euro auch immer kaufen kann. Und man kann das den ganzen Monat mit allen Karten spielen. Einfach nur, um das halt profitabel zu halten. So. Und ich glaube halt, was auch sehr groß werden könnte für Magic Online im Best-Case-Szenario ist der Faktor Commander. Weil ich glaube immer noch, auch wenn Spelltable da sind, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die einfach sehr gerne mehr Commander spielen wollen, die nicht unbedingt alle Karten sich direkt holen wollen. Und ich glaube, Magic Online, wenn dieser Aspekt noch weiter ausgebaut werden könnte, oder wir haben ja zum Beispiel mal drüber gesprochen, wie geil wäre es, ein Magic Arena Client oder Unterprodukt zu haben, was sich ausschließlich auf Commander fokussiert, was ein neues Interface hat und so weiter. Magic Online hat das alles, nur halt in einer Art und Weise, die halt nicht so sexy und nicht so präsentabel für neue Spieler ist. Und da sehe ich quasi die optimale Chance, dass da Magic Online noch mal ein neues Leben bekommen könnte. Wie gesagt, im Worst Case ändert sich nichts und es bleibt alles so, wie es ist. Und ja, irgendwann wird dann niemand mehr Magic Online spielen und der Server wird abgeschaltet. Aber im Best-Case-Szenario ist das vielleicht noch mal ein neuer Atem für das Spiel. Was ich mir natürlich wünschen werde, weil jetzt gerade, wo ich nach Alchemy nicht mehr Magic Arena spiele, denke ich schon so, oh, es wäre schon irgendwie cool, noch ein bisschen Magic am PC spielen zu können, ohne mein gesamtes Hab und Gut in eine Ökonomie reinzupumpen, die mich einfach nur ausbeuten möchte. Mhm. Aber ja, also ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Hast du denn vor, noch Magic Online zu spielen in Zukunft? Oder sagst du auch, da muss schon echt einiges noch passieren, bevor du dir das noch mal anguckst?
Also es ist für mich tatsächlich eine größere Überwindung, Magic Online zu spielen als Magic Arena. Mhm. Weil auf Magic Arena habe ich aktuell noch ein paar Karten. damit kann ich nicht mehr lange spielen, aber da habe ich zumindest schon ein paar Karten. Magic Online müsste ich mir installieren und müsste mir das runterladen, müsste dann erstmal ein paar Karten kaufen, damit ich überhaupt was spielen kann.
Ja.
Und diese Überwindung ist halt immer ein bisschen da, das ist ein bisschen schwieriger. Aber als Legacy-Spieler, Modern-Spieler, Commander-Spieler, generell alles, was nicht Standard ist, Spieler, muss ich halt sagen, ist MTGO the way to go. Und ja. Dementsprechend hoffe ich, dass sie es beibehalten, hoffe, dass sie es am Leben halten. Und wenn sie es nur in so einem Holding-Bereich halten, ist es für mich voll okay.
Ja, definitiv. Also da bin ich auch d'accord mit. Ich habe tatsächlich so ein bisschen, also es gibt ja immer diese Seiten, auf die man so herumsurft, um sich Decks anzuschauen, wie, weiß nicht, MTG Goldfish. Und die zeigen ja neben dem US-Dollar-Preis auch meistens noch den MTGO-Ticks, also Ticket-Preis an. Und der ist halt so unfassbar krass unter dem, was man erwarten würde. Also irgendwelche Commander-Stables, die so 20, 30, 40 Euro kosten, 20 Cent. So. Und es ist halt so cool, wie günstig halt auch Magic Online geworden ist. Ich habe irgendwo letztens noch aufgeschnappt, dass ich glaube, wenn man sich das komplette Set Dominaria, also das Booster-Set Dominaria, jede Karte einmal kaufen wird, ist man bei 7 Euro. Weil es halt einfach so, ja, es ist einfach so günstig. Und es ist so günstig, an Karten rumzukommen. Und Bulk Rares haben da halt eben noch diesen finanziellen Wert. Und sind nicht gleichgestellt mit allen anderen Rares. Und ist halt eben, ich meine, da gibt's auch wieder Nachteile. Ragavan ist, glaube ich, noch teurer als die Paper-Version, weil Modern Horizons eben nicht gut darauf verkauft wurde und so weiter. Und es gibt diesen digitalen Besitztum und man hat tatsächlich eine Collection, die man dann eben auch vertauschen kann und verkaufen kann an andere Händler und
aber eben auch verleihen kann und so weiter.
Ja.
Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich kaufe mir da drauf ein Death in Texas Deck und du sagst, ey Marc, ich würde ganz gern mal Legacy Death in Texas spielen, kann ich sagen, hey, ich verleihe dir das. Kein Problem. Und das alleine ist schon was, wo ich sage, es gibt kein Chat-System, es gibt kein richtiges Community-Building-System, weil das gab's damals halt einfach nicht. Man hatte damals Teamspeak und Foren, das war's. Und heute wäre das so viel einfacher, es ginge so viel, einfach nicht mehr mit Shared Accounts, sondern einfach mit Shared Cards und so weiter. Oder Karten, wo man sich ausleihen kann von den Händlern und so weiter. Es ist so viel möglich und deswegen mag ich das Programm. Und wie gesagt, ich hoffe, der Facelift kommt irgendwann. Das wird wieder ein bisschen nach vorne gepusht.
Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. So. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema über. Und zwar eine News, die uns mitgeteilt wurde über Twitter. Und zwar haben wir oder hat Wizards of the Coast einen neuen Director of Play Programs, beziehungsweise der wird es bald. Und zwar der Pro-Spieler, den man kennt als Huey, beziehungsweise mit seinem echten Namen William Jensen. Der wurde jetzt quasi angeworben von Wizards of the Coast als Director of Play Program. Nur kurz zur Erklärung, das Play Program oder diese Sparte von Wizards of the Coast ist verantwortlich für alle Play Events, das heißt also FNM, größere Turniere, ich glaube alle Commander Fests und andere Events, also quasi alles, was man im Local Game Store und was man quasi mit dem Organized Play in Verbindung bringt, also jede Art von Turnier oder anderen Events kann man oder wird damit organisiert. Und ja, uns mangelt es ja immer noch an einer Mitteilung, wie es jetzt eigentlich weitergeht mit dem ganzen Organized Play System. Jetzt haben wir zumindest schon mal jemanden, den wir in Zukunft neu anschreien können, und zwar eben William Jensen. Wie findest du denn diesen Ansatz von Wizards of the Coast zu sagen, okay, für diese Stelle des Play Programs, für den Director des Play Programs, dafür holen wir uns einen Pro-Spieler rein, weil der kennt sich ja aus. Glaubst du, jetzt kommt wirklich ein Wandel oder glaubst du, es ist mehr so vorgeschoben, ja, okay?
Also, dass sie ja Pro-Spieler aktuell sehr gut gerne einstellen, haben wir ja auch schon vorher gekriegt bei Melissa zum Beispiel. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass sie auf einem richtigen Weg sind, weil sie brauchen die Leute, die an der Front sind, die Leute, die wissen, wie ihr Spiel gespielt wird. Manchmal habe ich das Gefühl, ganz viele Leute, die bei Wizards arbeiten, gerade im Management-Bereich, wissen nicht mehr, wie das Spiel ist oder was sie da überhaupt verkaufen.
Ja.
Deswegen brauchen sie es, Leute. Ich finde es großartig, dass sie diesen Schritt gehen und sagen, hey, wir brauchen das, wir machen das. Ich glaube, wenn sie schon einen Pro einstellen und sagen, hey, du wirst jetzt das unser Gesicht für diesen Bereich, dass sie dann diesen Bereich nicht sterben lassen oder sagen, hey, das kommt halt nichts. Sondern es macht mir Mut, es macht mir Hoffnung, dass sie jetzt das Programm vorantreiben und nicht nur sagen, ey, ihr Local Game Stores, macht mal, sondern wirklich hingehen und sagen, hey, es wird eine Organized Play wieder geben, wir werden wieder mehr machen als nur Friday Night Magic, sondern wir werden auch Kombinationen draus machen. Ihr könnt bei Friday Night Magic wieder irgendwas machen, damit ihr in die Pro-Szene kommt und. Mhm. Also da habe ich Hoffnung drauf. Ich weiß nicht, wie wichtig es ist. Ja. Muss ich jetzt auch dabei sagen. Also wir haben ja oft und viel und weiter darüber diskutiert und geredet. Mir fällt aber immer wieder auf, dass es immer unrelevanter wird, umso länger sie warten. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber für mich ist das so, ich habe das mittlerweile schon fast abgeschlossen damit, dass es keine Pro-10 mehr gibt und dass es keine großen Turniere mehr gibt. Ich bin fast schon an einem Punkt, wo ich sage, ja, das ist halt so.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Problem, aber quasi ein Problem, was ich generell mit Magic the Gathering so in den letzten Wochen und Monaten so bei mir auch feststelle, ist, dass die ganzen neuen Nachrichten, das ist halt das Ding, dadurch, dass so eine Pro-Szene oder dass so eine competitive aktive Szene fehlt, die eben global agiert, wo es eine News drüber gibt, wo gesprochen wird, hey, auf dieser Pro-Tour ist das passiert und dieses Underground-Deck hat in Modern das gemacht. Dadurch wird mir auch alles so ein bisschen egal, im Sinne von, aber dass ich jetzt auch zum Beispiel über mich neue Sets oder neue Karten, weil sie mir auch einfach egal sind. So Alchemy, ich habe mich natürlich sehr darüber aufgeregt, wie broken Arena ist, aber die neuen Alchemy-Karten ist mir eigentlich auch egal, ich spiele keine Alchemy mehr. So. Und da freut es mich auf jeden Fall zu sehen, dass sie für diese doch sehr wichtige Stelle jemanden gecastet haben, der halt eben ja, Erfahrung hat, der dieses System oder die vergangenen Systeme, er hat ja auch in seinem Tweet geschrieben, dass er schon seit 25 Jahren Magic als einen großen Teil seines Lebens wahrnimmt und hoffentlich 25 weitere Jahre dafür sorgen kann, dass das halt für andere Leute auch so ist. Und da steckt halt auch einfach viel drin im Sinne von, dass halt die Leute wie du und ich, beziehungsweise mehr wie du als ich, die halt eben schon so viel Zeit reingesteckt haben und sich so intensiv mit dem Hobby auseinandersetzen, er weiß, worum es geht, wenn es um irgendwelche Änderungen im Competitive Play, beziehungsweise Organized Play halt eben geht. Er weiß, was es den Leuten bedeutet, zu wissen, dass es große Turniere geht, dass man, wenn man nur stark genug es will, quasi in der Pro-Szene irgendwie Gehör finden kann und es vielleicht schaffen kann. Oder man, ne, diese ganzen Motivationsfaktoren, dass man irgendwie sagt, okay, warum ist, dass diese eine Karte gerade sehr broken und stark ist, warum ist das relevant? So, und das ist halt einfach so ein Punkt, das gibt halt allem so ein bisschen Kontext. Und als zu der Zeit, wo ich angefangen habe, einfach nur zu wissen, dass es Pro-Spieler gibt, aus Deutschland auch, die es mittlerweile geschafft haben, mit Magic the Gathering Geld zu verdienen, ist einfach motivierend auf einer passiven Art und Weise. Und ich glaube, dieses Gefühl, das fehlt einem jetzt einfach. Und deswegen bin ich, erfreut es mich, dass halt William Jensen, beziehungsweise Huey halt eben da einfach eine Rolle ausfüllt, der das halt auch kennt und dem es wahrscheinlich auch ähnlich gehen wird aktuell. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Ein Problem, und da kannst du mir gleich sagen, wie du dazu stehst. Ich glaube ein bisschen mehr, es ist, glaube ich, kein personelles Problem mit Organized Play. Ich glaube, es ist mehr so, dass die Investitionsbereitschaft von Wizards of the Coast ist, glaube ich, das Problem in ein funktionierendes Organized Play Netzwerk, weil ich glaube, Ideen gibt's genug, auch glaube ich bei Wizards of the Coast intern. Dafür brauchst du jetzt keinen William Jensen, sondern eher so diese Bereitschaft zu sagen, okay, wir nehmen jetzt hier 25 Millionen Euro mal hin und pushen das mal wirklich in die Local Game Stores, in richtige Avenues, also in Orte, wo große Turniere wieder stattfinden und sorgen dafür, dass es alles rund und gut läuft. Oder glaubst du, dass es tatsächlich oder siehst du es auch als ein mehr Problem als diese personelle Situation?
Glaube ich eher weniger tatsächlich. Ich glaube eher, dass es ein Mindset ist.
Ja.
Ich glaube auch, dass sie jetzt Huey da eingesetzt haben, ist mehr so ein yeah, that's the guy you have to blame, not us.
Ja.
Es ist wirklich eher so ein Mindset-Problem, weil selbst Instanzen wie Flash und Blood, selbst Yu-Gi-Oh! Und Pokémon kriegen das hin. Jeder hat das gekopiert, was Wizards über Jahrzehnte hinweg gemacht hat und hat selber noch ein bisschen weiterentwickelt. Nur Wizards ist stehen geblieben, hat dann irgendwann gemerkt, hey, die haben ja alles was viel Geileres als wir. Wir brechen jetzt alles auseinander. Statt hinzugehen und sagen, hey, wir haben da was Cooles, wir entwickeln das weiter, es hat seine Schwierigkeiten, es hat seine Stärken, schauen wir an, was wir machen können. Siehe Flash and Blood hat ja jetzt alles übernommen. Die haben ja wirklich fast eins zu eins dasselbe System, nur besser. Wirklich verbessert. Ja. Und da pumpen die auch Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Euro rein. Aber es funktioniert. Die Leute gehen auf diese Events. Die Leute haben den Ansporn, ein Deck zu bauen, Karten zu kaufen, Booster zu kaufen. Paper zu machen. Ich glaube, das Mindset bei Wizards hat sich aktuell halt dahin verschieben, so, warum sollen wir denn große Turniere machen, wenn wir über Arena doch auch Online-Turniere machen können? Ja. Arena verdienen wir eh mehr Geld.
Ja, das ist es. Ne?
Und was, warum sollen wir denn diese Halle mieten, Personal mieten, Judges bezahlen, ja. Channel Fireball bezahlen, wen auch immer, wenn die das selber machen? Weil Channel Fireball hat ja dieses Modern Vegas Event gemacht.
Hm.
Warum soll Wizards sich darum kümmern? Und
ja, weil es eben wichtig ist,
ich glaube.
Ja. Sorry. Ich wollte quasi auf deine rhetorische Frage antworten. Deswegen ist es aber Quatsch. Erzähl ruhig weiter. Also,
ja, genau. Also ich glaube, es ist wirklich kein personelles Problem und meiner Meinung nach auch kein Geldproblem, es sei denn, da sitzt halt irgendwie so ein Drache auf dem Goldschatz, klar.
Mhm.
Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, ein Mindset-Problem.
Ja.
Und ich hoffe, dass sie eben Huey hier nicht eingestellt haben nach dem Motto, ja, wir brauchen halt jemanden dafür. Der Letzte hat still und heimlich gekündigt. Sondern dass sie jetzt wirklich jemanden haben und sagen, hey, wir verstehen das nicht mehr, wir wollen das anders haben, wir sehen das anders, zeig uns die andere Seite, konter uns, sag uns, wie wir einen Diskurs führen können,
ja.
Eine Diskussion darüber, wie wir es am Ende machen, um das möglichst beste Produkt für den Spieler zu schaffen.
Ja. Und
das wird halt meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig.
Ja, ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt, was da noch mehr kommt. Also es stimmt mich ein bisschen positiv, jetzt diese News zusammen mit dem, was wir vor 2 Folgen besprochen haben, mit dem Post Malone-Kollaboration mit FNM, dass sie das so ein bisschen mehr pushen wollen. Das heißt für mich, die Signale stehen so ein bisschen mehr auf, wir wollen wieder in die Richtung Spielernähe, Paper Games und so weiter. Wir hatten jetzt erstmal ein bisschen genug Arena. Aber die Umsetzung, die macht's natürlich auch, ne? Weil auch die MPL, ich erinnere mich sehr lebhaft an diesen Trailer The World Will Know, und dann wussten es am Ende nicht mal, wo es auf der Coast, wer jetzt eigentlich die Pro-Spieler waren. Also Ankündigung und Signaling sind eine Sachen. Auf der anderen Seite ist es halt dann so, muss dann auch die Umsetzung kommen. Und ich würde mich schon sehr darüber freuen, wenn wir vielleicht diesen Monat oder irgendwie zumindest im ersten Quartal 2022 mal eine News bekommen. So soll Organized Play in Zukunft aussehen und so haben wir es geplant. Und zwar hoffentlich mit Hand und Fuß und einem guten System, wo wir uns darauf freuen können, endlich noch mal ein bisschen herumzukommen, uns im FNM anzustrengen, etc. etc. Aber ja, damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Thema für heute, und zwar ein von euch vorgestelltes Thema, Tribal Clash. Unsere kleine Rubrik, wo wir 2 beliebte oder bekannte Tribes aus dem Magic the Gathering Kreaturenkatalog uns vornehmen und ein bisschen darüber diskutieren, welcher der beiden Tribes denn jetzt eigentlich besser ist als der andere. Wir hatten schon Vampire gegen Zombies, wir hatten schon, was hatten wir noch, Engel gegen Dämonen.
Goblins gegen Elfen.
Goblins gegen Elfen, klar, der ursprüngliche Kampf. Jetzt haben wir mal was ganz anderes, und zwar von der Metzler12 im Discord vorgeschlagen, Slivers gegen Changelings bzw. Shapeshifter. Weil Changeling ist die Fähigkeit, die häufig auf Shapeshiften draufsteht. Der Tribe ist eigentlich Shapeshifter. Aber ja, die Diskussion wird wahrscheinlich mehr um die Changeling-Ability quasi sein. Wie siehst du denn, oder wie würdest du denn mal Slivers oder wo sind denn die beiden Tribes oder die beiden Kreaturentypen? Wo überschneiden die sich denn und wo unterscheiden die sich denn? Oder wie sind denn deine Erfahrungen mit den beiden Tribes?
Also bei Sliver habe ich es immer so erklärt, den Leuten, denen ich Sliver erklärt habe, das sind die Kommunisten in Magic. Wenn einer es hat, haben es alle. Und, ja. Und so funktionieren Sliver. Also versuchst eine Masse aufzubauen an Kreaturen, die halt bis auf die großen Lords alle jedem Sliver denselben Effekt geben.
Ja.
Oder denselben Boost geben. Angeführt wird das Ganze dann eben von der Sliver Queen, Sliver Hive Lord und so weiter und so fort, Sliver Legion, von den großen 5-Mana, 5-farbigen Slivern halt. Und Honorable Mention, es gibt theoretisch noch Karona, die falsche Göttin, die sich als Sliver Queen ausgegeben hat und so Sliver kontrolliert hat, die theoretisch auch zum Tribe. Egal. dann haben wir halt Changelinge, beziehungsweise eben Shapeshifter. Diese Fähigkeit des Changelings, dieses hat alle Kreaturentypen, gab es schon mal vor Ewigkeiten bei Nebelform-Kreaturen. Die sind aus Aufmarsch, glaube ich. Wo du Kreaturentypen changen konntest und wechseln konntest. Und dann gab es Kreaturen wie den Ultima-Mistform, Der hatte alle Kreaturentypen. Und daraus sind dann eben Changeling entstanden. Ich glaube, mit Morningtide, Eventide, Lyrovine, so in dem Stil rum müsste Changeling eine Fähigkeit geworden sein. Hm. Und damit auch wirklich ein Ding. Die gibt's auch in Five Color, also beide gibt's in Five Color. Changeling ist eher so der, ich nehme alles, was es gibt. Also ich habe alle Kreaturentypen. Theoretisch sind Shapeshifter ja auch Sliver.
Das stimmt. Das ist natürlich der clevere Ausweg, wie wir uns am Ende um eine Kategorisierung drumherum winden können, dass wir sagen, ja, wir nehmen Sliver, weil auch Changelinge sind Slivers. Das ist natürlich komplett richtig. Vor allen Dingen, was ich halt so interessant finde, Sliver, die haben halt optisch auch einen ganz eindeutigen Stil. Das sind meistens so spitz zulaufende Köpfe mit so, Mantis-mäßigem, mit diesen Klingenarmen. Ja. Heißen die irgendwie Gottesanbeterinnen oder so?
Gottesanbeterinnen, ja.
Genau. So sehen die aus, sehr insektoid. Auf Deutsch heißen sie ja auch Remasuri, für alle quasi klassischen Magic-Fans, die nicht wissen, was Slivers quasi sind. Und du hast ja schon irgendwie erwähnt, so gerade Sliver Queen, The First Sliver, Sliver Hive Lord, das sind natürlich so die man dann kennt, auch aus Commander, aus Five-Colored Decks. Und eben oftmals die Textbox, All Slivers have X. Was auch tatsächlich gar nicht so viel, also das bezieht sich ja auch dann gleichzeitig auf Sliver des Gegners, oder?
Nicht alle. Okay. Es gibt einen Sliver Version, und zwar, die sind M10, glaube ich. Mhm. Die haben nur Sliver, die du kontrollierst.
Mhm, verstehe.
Und das wirkt auf einem Commander-Tisch wirklich, wirklich strange. Kollege und ich damals, long, long time ago, ich durfte noch nicht mal Alkohol trinken, haben wir Trill Giant gespielt. Ich hatte ein blau-schwarzes Sliver-Deck, was eher auf Kontrolle, Discard und so weiter und so fort. Hm. Und mein Trill Giant Partner hatte ein rot-grün-weißes Sliver Deck, wo es dann darum ging, Aggro ins Gesicht zu hauen und möglichst schnell zuzuhauen. Hm. Ich hatte dann so Sachen wie Sliver werden unblockbar, Sliver kriegen fliegend und ähnliches. Und er hat halt die großen Pumper und aggressiven Sachen gehabt. Hat super funktioniert, hat mega Spaß gemacht. Ist halt, niemand spielt mehr Trill Giant, nicht mehr so kompetent. Man nimmt jetzt halt alle 5 Farben rein.
Ja.
Ich muss aber sagen, so dieses U-Control und Nicht-U-Control hat dafür gesorgt, dass ganz, ganz viel Stress auf Commander-Tischen passiert ist, wenn 2 Leute Sliver-Decks gespielt haben. Oder jemand so genervt davon war, dass er einfach ein Sliver-Hive bei sich in seinem Deck spielt. Das war mal ein Artefakt, das sagt, alle deine Kreaturen sind zusätzlich Sliver. Und einfach nur, um diesen ganzen Boost abzunehmen. So als Tech hat man das tatsächlich zu Timespiral, also nicht Remastered, sondern Timespiral-Zeiten im Sideboard manchmal gespielt.
Krass. Ja, das macht natürlich auch sehr viel Sinn, ne, dass man auch seine eigenen Kreaturen dann mit reinholt. Und das wäre natürlich, wenn man jetzt, sag ich mal, Commander ist eigentlich ein Multiplayer, aber würde man jetzt quasi Commander Singleton spielen mit Changing Tribal gegen Sliver Tribal, hat man natürlich als Changeling den klaren Vorteil, weil man da quasi sagt, okay, alle Texte, wo drauf steht, all Slivers have X, dann bezieht man sich selbst noch ein und man hat noch die ganzen anderen Synergien. Von meiner Warte aus, ich hab Slivers tatsächlich nie aktiv gesehen, also nie aktiv selbst gespielt. Ich glaube, ich habe einmal gegen ein Sliver-Deck gespielt in Commander. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Es ist, glaube ich, so die krasseste Version von Tribal, weil das, was man kennt aus eben Goblins, aus Elfen, aus Merfolk, ist immer so, okay, die haben irgendwie ein Thema. Aber Sliver können alles machen. Also zum einen, es gibt sie ja in 5-farbig, es gibt halt Trampel-Sliver, fliegende Sliver, Vigilant-Sliver, First-Strike-Sliver, natürlich +1/+1-Sliver, Death-Touch-Sliver, Cascade-Sliver, was gerade mit dem First-Sliver eben super, super krass ist, dass du dann nicht nur quasi alle alle Sliver haben dann alle Fähigkeiten von anderen Slivern, aber du kriegst auch noch einen Gratis-Sliver, im besten Fall, zu jedem anderen Sliver dazu. Und das ist quasi einfach so die ultimative Sliverception, dass du quasi so viele verschiedene Sachen beachten musst. Und es ist, ich meine, es ist einer der ikonischsten Tribes, glaube ich, aus Magic the Gathering. So diese Form von Assimilieren und jeder kann alles. Das kennt man natürlich auch aus Star Trek-Geschichten und so weiter. Oder anderen Science-Fiction- oder Fantasy-Geschichten. Aber ich finde es halt aus einer spielerischen Sicht sehr, sehr gut umgesetzt. Dieses nicht unbedingt Assimilieren, aber so dieses jeder einzelne Baustein deines Decks erweitert alle anderen Bausteine ganz natürlich, einfach nur von dieser Art und Weise des Textens. Und ja, das finde ich einfach sehr krass.
Das soll es ja auch genau sein, tatsächlich. Das ist ja auch viel dieses Sliver sind ja nicht nur umsonst diese Leichtinsektoiden, die ja versuchen, eben über ein Brain zu gehen. Und es gibt in Warhammer 40k auch eine Art von Stamm, die es ehrlich macht. Mhm. Was ich ganz witzig finde, und zwar die Tyranniden funktionieren genauso, sehen gefühlt genauso aus. Mhm. Und würde, wenn es denn Commander-Decks geben würde, dafür genau passen.
Na, wer weiß, vielleicht kommt ja.
Was ich sagen muss, was man nie unterschätzen darf, Sliver sind immer mal wieder Decks, nicht nur in Commander, wo sie the pinnacle of all game groups sind, weil irgendwann kommt irgendjemand auf die Idee und sagt, ey, ich baue mal ein Ramasuri-Deck. Und dann spielt er zwei, dreimal damit und keiner alle ignorieren ihn und dann, ja, ich zerstöre alle Kreaturen, ja, meine Sliver sind zerstörbar. Ja, dann remove ich den. Ja, der hat Hexproof. Ja, dann block ich die. Ja, die kannst du nur mit Ramasuri blocken. Und danach spielt dieser Spieler das Deck nie wieder oder er ist halt hard focused. Das ist halt leider wirklich so. Aber Sliver sind genauso gut im Modern spielbar. Sliver sind genauso gut im Legacy spielbar. Ich habe schon Vintage Sliver gesehen. Also es ist tatsächlich ein Tribe, der Competitive Play sieht, was meiner Meinung nach ein großer Pluspunkt ist, dass er sowohl im Casual ein sehr lustiger Tribe sein kann, weil man eben Twilight Giant Decks draus bauen kann, Commander Decks draus bauen kann, aber man das Ganze auch Competitive betreiben kann.
Ja, ja, das stimmt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil wenn ich an Sliver denke, denke ich halt automatisch an Commander, einfach nur, weil diese Sliver Decks so, gefühlt ist das so einer der wenigen Sachen, die man so, das ist so das Paradebeispiel von einem Five-Color-Deck, wenn man sich so mit Commander anfängt zu auseinanderzusetzen. Mit Changeling, die tauchen auf jeden Fall deutlich seltener auf, sind aber, würde ich fast schon sagen, nicht weniger witzig, meiner Meinung nach. Und haben auch eine interessante Rolle, weil du hast natürlich gesagt, so Sliver, die tauchen eigentlich nur in Sliver-Decks auf. Egal, ob in Commander oder in Competitive-Sachen. Bei Changeling, dadurch, dass die meisten, oder dass halt alle, also, ne, wie gesagt, der Tribe ist Shapeshifter, alle Kreaturen, über die wir reden, sind eigentlich vom Tribe her Shapeshifter, aber sie haben die Fähigkeit Changeling, die besagt, this card is every creature type. Dadurch eignen sie sich halt exzellent als so eine Art Tribal-Klebstoff. Wenn du irgendwas versuchst zu bauen und dir fehlt irgendwie ein 3-Drop oder ein 2-Drop oder irgendwas und es ist in deinen Farben, kannst du halt auch ohne Probleme einen Realmwalker in einem Elfendeck spielen oder einen Unsettled Mariner in einen Spirit-Deck in Modern zum Beispiel. Und das ist halt so eine Stärke. Dadurch, dass Changelings nicht so abhängig davon sind, mit anderen Changelings zu interagieren, haben sie sehr viel mehr Vielseitigkeit, oder?
Das ja. Ich muss sagen, sie sind gleichzeitig aber auch sehr, also man kann sie dabei klar haben, klar, man hat sowas wie Masked Vandal, was ja sogar in einem Goblin-Deck im Legacy gespielt wird. Mhm. Aber eine Karte, die selber kein Changeling ist, hat meiner Meinung nach den Landscape für Changelinge komplett verändert.
Okay.
Und zwar eine aus Kaldheim mit Magda. Magda ist die gute Zwergendame, die Zwergen plus 1 plus 0 gibt. Wenn Zwerge angreift, kriegt man Treasures. Und wenn man Treasure opfert, kann man sich Drachen raussuchen. Wenn man jetzt einen Changeling-Deck spielt,
ich weiß, wo du alles willst, ja.
Und das ist tatsächlich etwas, wogegen ich neulich im Legacy verloren habe.
Krass.
Wirklich ganz viele so kleine Changelings, aber auch so große Changeling wie der Valiant Changeling heißt der, glaube ich, aus Modern Horizon 1, irgendwie 3-3 Doppelschlag, wird günstiger für jeden Kreaturen Typ oder so. Und es ist halt so strange, wenn du auf einmal gegen ein Deck spielst, was so erste Runde 1-1 unblockbar hat, alle Kreaturen, zweite Runde Magda, ich greife dem Typen an, dritte Runde eskaliert komplett und schmeißt dir Korvold entgegen, Mirror Entity searcht egal was raus, hat eine Toolbox, hat Agro-Potenzial und was nicht alles. Und dann kommt dazu, Changelinge werden ja auch competitive gespielt, nur halt in Decks selber, wie zum Beispiel jetzt in Ninjas.
Ja, das
wo
stimmt.
Sie halt ganz oft benutzt werden, weil sie sind ein Ninja.
Klar.
Sie sind, gerade dieser eine ist unblockbar. Und das ist, es ist so gut. Es ist, also, Changelinge sind wirklich auf einem Vormarsch. Weil als sie rauskamen, hat das niemanden gejuckt. Weil es war so, Mirror Entity war halt für seinen Effekt cool. Weil sie sagt halt, für X-Mana werden alle Kreaturen XX, die du kontrollierst. Das ist nett. Aber ansonsten war das halt so, ja, das existiert halt. Aber mittlerweile kann man halt echt coolen Schrott damit machen.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn wir noch mal auf Commander quasi gehen, tatsächlich eine Art von Deck, die ich unfassbar witzig finde, sind Tribal-Tribal-Decks, die dann mit sowas funktionieren wie Morophone, The Boundless, diesen 7-Mana, Colorless, 6-6 Legendary Creature Shapeshifter, der eben quasi mit allen möglichen Tribes halt eben interagieren kann. Und dadurch, dass du halt eben, ne, du kannst dann auch einfach mal so ein, weiß nicht, ein Drachenlord oder ein Elfenlord oder sowas in deinem Changeling-Deck spielen, weil ja automatisch auch alle Changeling eben auch Elfen sind. Und dementsprechend, du kannst halt in ein Deck reinwerfen, Ninjutsu-Ninja-Synergien, du kannst halt eben ganz normale Goblin-Sachen irgendwie mit reinnehmen. Du kannst halt wirklich alles machen. Also du kannst einen Changeling quasi als dein Commander haben und hier und da mal ein Changeling mit reinwerfen. Aber du kannst komplett andere Tribes nehmen und auch mehrere Tribal Sachen miteinander verbinden. Also der Begriff eben Klebstoff für Tribal Decks, das ist quasi auch dahingehend gemeint, dass du zum Beispiel ein Goblin Tribal Deck irgendwie mit Mehrvolk verbinden kannst, weil er irgendwie alles alles ist, außer die Goblin Karte natürlich mit Mehrvolk nicht interagieren kann. Aber theoretisch kannst du dann so eine Kreatur schaffen oder dir ein Board installieren, was sowohl keine Ahnung Island Walk hat von deinem Lord of Atlantis, aber halt auch eben Haste von deinem Goblin War Chief. Und das ist halt eben so das Coole, was ich halt an dieser Art von Deckbau finde, dass es jetzt nur noch quasi so eine Frage ist, wie du das quasi kombinierst, wie so ein sehr kompliziertes Puzzle, wo du dich quasi dran setzt, okay, ich möchte diesen Effekt von diesem Tribe und diesen Effekt von diesem Tribe irgendwie verbinden. Und wie kriege ich das über Changelinge irgendwie gelöst, über Mehrfarbigkeit und das ist halt da sehr, sehr interessant. Auch wenn ich natürlich sehen kann, dass man irgendwie sagt, okay, klar ist das kreativ. Auf der anderen Seite, wenn du alles machen kannst, ist ja auch irgendwie langweilig. Das ist so ein bisschen die Kehrseite davon, ne?
Ja, absolut. Ich muss halt sagen, es zeigt halt auch ganz schön die Philosophie der beiden Rassen.
Ja, das stimmt.
Die Sliver, die Kommunisten, die sagen, okay, alle anderen haben. Und die Changelinge, die dabei stehen, ich auch. Das ist halt so. Das ist so diese, eine sind so die Familienmenschen, so Großfamilien, das andere ist dann so das Einzelkind, was überall hin mitgenommen wird und alles mitmachen darf, aber eigentlich will es niemand dabei haben, weil es eigentlich nicht dazugehört.
Ja, eigentlich, wenn man so sagen will, sind Sliver quasi Kommunisten im Sinne von, ne, alle können alles machen und Shapeshifter sind dann mehr so die Opportunisten, die sagen, okay, du kannst das, ja, okay, das kann ich aber auch. Guck mal, ich bin ein Goblin, guck, ich bin eindeutig ein Goblin. Dann so Lord of Atlantis guckt drüber, ich bin eindeutig, bin ich ein Mehrvolk, auf jeden Fall, was willst du von mir? Ja. So, ist quasi immer so angepasst, wie man es gerade braucht. Es ist sehr, sehr spannend, ja. Ich muss sagen, ich habe Sympathien für beide Tribes, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde beide unfassbar witzig, Remazuri oder halt eben Sliver. Die sind halt schon ein bisschen prominenter, würde ich sagen, im allgemeinen Magic-Community herumgehen. Also ich glaube, jeder hat mal irgendwann ein Sliver-Deck gesehen oder kennt zumindest Sliver Hive Lord und Sliver Overlord oder wie die ganzen Leute da hießen. Changelinge sind so ein bisschen, da hast du schon eben ganz gut gesagt, sind auf dem Vormarsch. Die waren jetzt mal in Kyle-Time drin, die waren in Modern Horizons 1 drin. Die sind irgendwie immer da, aber irgendwie nie so eindeutig als eine Identität, weil sie auch irgendwie alles sind, ne? Aber was würdest du denn jetzt sagen, quasi Pistole auf die Brust, du musst dich für eins entscheiden, welche würdest du nehmen? Und wir lassen nicht die Antwort gelten, Sliver, weil Changelinge sind ja auch Sliver.
Ich nehme trotzdem Sliver.
Okay.
Sliver sind für mich A, Nostalgie, Odyssey, Aufmarsch sind zwei der großartigsten Sets, die ich in meinem Leben je in den Finger bekommen habe. Und wovon ich neulich tatsächlich noch Booster gefunden habe. Geschlossen.
Sehr gut.
Großartig. Dazu halt auch die Weiterentwicklung der Sliver, die sich immer weiter anpassen. Großartig, ich liebe es. Time Spiral, M-Zwillen und so weiter. Sie sind Competitive Play, was für mich natürlich als Competitive-Spieler sehr, sehr wichtig ist. Und es fehlt mir eine ganze Menge. Ich war einmal ganz kurz davor, einen Sliver-Deck zu besitzen. Und dann kam jemand an und sagte, ey, ich mag Sliver und verkaufst du mir das Sliver-Deck? Und ich so, ja, da fehlen die 10 Karten. Ja, die habe ich. Ja, dann verkaufe ich dir das Deck.
Ja,
aber irgendwann werde auch ich ein Sliver-Deck im Legacy spielen können. Oder im Modern. Ja. Nicht im Commander. Nicht im Commander. Und vielleicht spricht auch so ein bisschen der Salz raus, weil ich jetzt neulich gegen dieses komische Magda Changeling Deck einfach 0-2 verloren habe und keine Ahnung habe, was es getan hat, einfach umgerumst wurde. Vielleicht spricht auch so ein bisschen der Hass raus. Deshalb Sliver all the way.
Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, tatsächlich, es ist schwierig, weil so, wie gesagt, Sympathien habe ich für beide. Ich kann für beide Argumente dafür finden. Und wenn ich das eine oder andere sage, ich könnte, glaube ich, bei beiden absolut vertreten, warum ich dafür bin. Aber ich glaube, ich stelle mich auf die Seite des Sliver. Einfach nur, weil die Idee, die du gerade quasi gepitcht hast, mit dem lass doch mal ein Modern Sliver-Deck bauen. Das klingt für mich nach einer sehr interessanten Deck-Challenge und nimmt so ein bisschen dieses, mein Deck kann einfach alles machen, was halt durch diese Five-Color-Commander-Decks halt immer rauskommt. Nimmt das halt so ein bisschen weg. Ich könnte zum Beispiel super sehen, ein Boros-Sliver-Aggro-Deck, was, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren könnte, theoretisch, wenn ich mir einfach so ein paar Karten angucken würde. Einfach nur, weil die Synergie darin ist. Und wenn man eben noch cute sein will, kann man eben noch grün mit reinsplashen und dann irgendwie sowas wie Spindle-Sliver reinpacken.
Muscle-Sliver. Ach nee, der ist nicht modern, Digga.
Ja, aber so solche Karten halt. Man findet, glaube ich, Sliver sind sehr gut splashable in so Aggro-Builds. Und wenn man halt mal sagt, okay, irgendwie hätte ich ganz gerne, vielleicht auch nur für einen Sideboard-Plan irgendwie, dass ich noch quasi ein bisschen Life-Gain reinbringen kann, dann packe ich grün mit rein, hab dann irgendwie Victual Sliver noch mit drin im Sideboard oder was weiß ich. Ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend sein, wenn man sich da so
ein bisschen setzt. Ist tatsächlich ein lustiger Fakt. Es gibt sogar ein Sliver-Pauper-Deck.
Echt? Gibt's so viele? Ja, stimmt. Das sind ja draftable
Sliver, Archetypen. Pauper Decks, gerade so die Metallic Sliver oder der Autonom oder so, das sind alles ja auch Sliver. Und dann hast du halt gerade den Virulent, den du genannt hast, und den Muscle Sliver, der auch common ist. Also es gibt's auch ein Pauper Deck. Das klingt gibt's noch nicht als Pauper Deck.
Das klingt tatsächlich nach einem sehr interessanten, also weil ich suche ja noch ein bisschen nach einem Pauper Deck. Ich hätte gern eins. Und vielleicht ist es dann doch Sliver. Bin mal gespannt. Also ich werde da ein bisschen mal herumschauen, was es da irgendwie gäbe. Weil so ein 60-Karten-Sliver-Deck ist für mich sehr viel interessanter als so ein Commander-Sliver-Deck, was, glaube ich, auch allein durch die Popularität extrem teuer sein würde. Quasi der Vollständigkeit halber, wenn ich mir eins von den beiden Tribes ein Commander-Deck bauen würde, würde ich auf jeden Fall Changeling nehmen, weil ich die Idee von Magda sehr witzig finde und diese diese internen Dialoge zwischen den Karten dann so von wegen, wie der Changeling verkaufen will, dass er ja zum Tribe dazugehört vor so einem Goblin Watch, finde ich aber sehr witzig, die Idee. Aber ja, wie seht ihr das? Welcher Tribe würdet ihr denn gerne euch quasi anschließen? Nicht anschließen, das klingt bei beiden sehr weird. Wollt ihr zu so einem Blob werden, der quasi gar nichts wird? Oder wollt ihr zu der Sliver-Armee irgendwie dazugehören? Oder also welche Decks würdet ihr euch am liebsten bauen? Um welchen Kreaturentyp und warum? Lasst uns wissen gerne im Discord. Und wahrscheinlich wird einer der sehr fleißigen Schreiberlinge im Discord wieder einen Poll machen, also so eine kleine Umfrage, wo man genau, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und damit würde ich schon fast sagen, sind wir am Ende dieser Folge. Es war sehr, sehr schön und angeregt, diese letzte Diskussion. Ein bisschen mal weg von potenziellen negativen Nachrichten, aber ein bisschen über Sliver und Changelinge reden. Am Ende natürlich nochmal der Aufruf, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, gebt uns doch bitte ein Like und ein Abo. Schaut auch gerne bei MTG Blackset, beim guten Marc vorbei und schaut euch da die aktuellsten Videos an. Ich habe gehört, die Blackie Talks und die Blackie Zeigs sind sehr, sehr beliebt bei dir. Sind auch sehr, sehr gute Videos auf jeden Fall. Also schaut da gerne mal rein. Wenn ihr uns erreichen wollt, wie gesagt, Discord, Twitter, Instagram, alles verlinkt in der Videobeschreibung, bzw. in den Shownotes. Und zu guter Letzt nochmal einen ganz besonderen Dank an unsere Goldunterstützer auf Patreon. Mit dem Namen General Götterspeise, Buster Madison und EasyReader24. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns monatlich da mit einem kleinen Obolus versorgt, dass wir den ganzen Kram hier weitermachen können. Wenn euch das auch was wäre, wo ihr euch für interessiert, schaut gerne vorbei auf patreon.com/gamery. Da könnt ihr den Podcast und mein YouTube-Gedönse mit unterstützen mit. Und ganz kurz am Ende noch, vielleicht haben hier schon blöderweise ein paar Leute abgeschaltet, aber zum Thema Weihnachtsgewinnspiel. Ich habe E-Mails rausgeschickt an alle Gewinner, die wir auch in der letzten oder in der vorletzten Folge genannt haben. Noch nicht alle haben mir zurückgeschickt. Das heißt, wenn du das jetzt gerade hörst und du erinnerst dich noch, du hast gewonnen oder du hast eine E-Mail bekommen von mir, antworte bitte mit deiner Adresse, weil sonst müssen wir irgendwie neu losen und das wäre ganz schön schade, wenn euch der Gewinn da rausgeht. Also schaut mal in eurem E-Mail-Postfach nach, ob ihr da was von mir bekommen habt und ja, schreibt mir dann bitte, damit ich das verschicken kann möglichst bald. Die Pakete von den Leuten, die mir die Adresse geschickt haben, gehen noch diese Woche raus. Aber das noch kurz dazu. Vielen Dank aber auch an dich, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.